Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Und ich habe ja bei Instagram schon angekündigt, dass ich einen Gast an meiner Seite habe. Jemand hat das Privileg bekommen, im Wordseed Podcast zu Gast zu sein. Und das ist heute ein ganz lieber Freund von mir an meiner Seite, digital gesehen natürlich, ist Christian Gob. Christian Gob ist vom Podcast Spare dich sorgenfrei. Und wenn du Wordseed schon länger verfolgst, weißt du, dass auch ich dort zu Gast sein durfte. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, solltest du das natürlich unbedingt tun. Den Link findest du in den Shownotes. Bloß bevor du das tust, solltest du natürlich dir erstmal diese Folge anhören. Wir sprechen heute über das Thema Finanzen. Und es ist, denke ich, ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und Christian wird uns so ein bisschen in das kleine Finanzeinmaleins mitnehmen. Wir werden heute ganz viel über Geld sprechen, welchen Einfluss Geld auf uns hat, welchen Einfluss wir auf Geld haben. Und es wird ganz, ganz spannend. Und ja, warum Christian heute hier sein wird und wer das überhaupt ist, das erfahrt ihr jetzt. Christian, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und wenn du magst, stell dich doch gerne mal vor.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du mir dieses Privileg eingeräumt hast, heute hier zu sein und mit dir über das Thema Geld zu sprechen. Also ich freue mich riesig. Unser Interview, was ja bei mir im Podcast ist, hast du gerade schon erzählt, das hat schon mega Spaß gemacht. Also wenn ihr die Folge gehört habt, danach gleich umswitchen auf die nächste Folge, da dieser auch ja sehr, sehr viel Mehrwert dazu geteilt, wie die Kommunikation in der Finanzbranche abläuft. Genau, jetzt starten wir erstmal hier mit dem und ich denke, aktuell merkt jeder, wie wichtig das Thema Finanzen ist. Auch die Leute, die sich mit dem Thema Finanzen bisher kaum beschäftigt haben, merken es in dieser aktuellen Situation extrem. Ob Angestellte, ob Unternehmer, ob Selbstständige, es betrifft halt jeden und deshalb ist es so wichtig, über das Thema zu sprechen. Und genau, du hast gesagt, ich soll mich noch mal ein bisschen vorstellen. Ich nehme dich noch mal oder nehme euch noch mal kurz mit rein. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei einer Sparkasse vor Ort, war da dann viele, viele Jahre lang, habe den Fachwirt gemacht, Betriebswirt gemacht, habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, ist das, was ich hier mache, überhaupt das, was ich machen will und würde ich jeden Vertrag selbst unterschreiben, den ich meinen Kunden vorlege? Und da kam ich sehr schnell zu dem Schluss, dass es nicht der Fall ist und habe dann die Entscheidung getroffen, wenn ich das mit meinen Werten nicht vereinbaren kann, was ich hier mache, dann muss ich eine Konsequenz draus ziehen. Habe dann gekündigt bei der Sparkasse und ja, arbeite jetzt seit Anfang 2020 für meiner Meinung nach den besten Finanzberater, den es in Deutschland gibt, Lüttger Quante, und wohne jetzt ja in Frankfurt. Bis vor kurzem habe ich ja bei dir noch in der Region gewohnt, in Wolfsburg. Und jetzt freue ich mich auf deine Fragen.
Ja, vielen Dank. Also ihr merkt, da blüht er auf im Thema Finanzen. Warum glaubst du denn, sprechen wir so wenig über das Thema Geld? Also ich habe das Gefühl, so die Kommunikation über Geld wird entweder ungern geführt oder gar nicht.
Es gibt ja diesen Satz in der Gesellschaft, über Geld spricht man nicht.
Und ich habe so gedacht, brechen wir dieses Tabu.
Jetzt brechen wir dieses Tabu und ich finde das auch spannend. Also wenn ich in meinem Freundeskreis gucke, in meinem Bekanntenkreis, ich spreche mit jedem über Geld. Ich finde das geil, über das Thema zu sprechen und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, darüber zu sprechen, auch innerhalb eines Unternehmens. Aber dieser Satz schwebt irgendwie über Deutschland wie eine Wolke. Über Geld spricht man einfach nicht, weil das seit Generationen nicht gemacht wird. Und das wird von Generation zu Generation einfach weitergetragen und einfach übernommen, ohne das mal zu hinterfragen, warum sprechen wir denn eigentlich nicht über Geld? Weil ich glaube, wenn wir über Geld sprechen und wenn wir offen darüber sprechen, dass man davon auch einfach nur profitieren kann. Und darum ermutige ich auch immer dazu, das Thema einfach mal offen anzusprechen und mal schauen, was passiert denn dann eigentlich? Weil die Ergebnisse und Resultate, die dann rauskommen, die sind sehr verblüffend. Und man stirbt davon nicht. Alles gut. Man darf über das Thema gerne sprechen.
Ja, aber warum ist das so? Einfach, weil wir es so gelernt haben?
Ja, also ich würde sagen, genau, wir haben es einfach so gelernt. Das ist in unserer Kultur so verankert, dass wir über das Thema einfach gar nicht sprechen. Für viele ist, glaube ich, auch das Thema Scham mit dem Thema Geld immer so ein bisschen verbunden, weil ich kenne mich mit dem Thema Geld nicht so gut aus und dann sage ich einfach lieber gar nichts dazu, weil der andere könnte ja mehr wissen als ich. Das kann ja sein, dass der andere vielleicht auch nicht so mehr weiß. Oder der andere weiß halt viel, aber teilt sein Wissen auch einfach gerne. Und ich profitiere davon, weil ich kann ja auch nur lernen, wenn ich über Dinge spreche. Wenn ich das totschweige und gar nichts sage, ja, dann bleibe ich bei dem Kenntnisstand, den ich jetzt habe. Und der ist dann ja vielleicht gegen null. Wenn mein Kenntnisstand aber gegen null ist, dann werden meine Ergebnisse oder dementsprechend der Kontostand dann auch gegen null sein.
Ja, hat direkte Auswirkungen, absolut. Ja, und ja, letztendlich können wir uns ja auch nur bedingt mit Geld auskennen, weil es ja auch gar nicht richtig gelehrt wird. So, wenn wir uns das Bildungssystem anschauen, also ich habe in der Schule nichts über Geld gelernt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob es da thematisiert wurde.
Nee, leider gar nicht. Und das ist was, was definitiv in der Schulbildung fehlt, wie viele, viele andere Themen auch. Emotionen, Meditation, keine Ahnung. Da gibt es ja so viele Dinge, wo ich sage, die müssen in die Schule rein. Und Finanzen ist halt auch einfach eins davon, weil ich habe das Gefühl, gerade in der aktuellen Zeit, wir haben es am Anfang angesprochen, das Thema Geld ist einfach wichtig. Und da hängen ja Existenzen dran. Also wenn du dich mit deinen Finanzen bisher nicht beschäftigt hast und dich trifft jetzt dieser Lockdown, du hast keine Rücklagen gebildet, nichts, da hängt ja nicht nur dein Unternehmen dran, sondern da hängen ja Familien dran, da hängen Lieferanten dran, da hängen so viele Menschen dran. Und deshalb ist es, glaube ich, die Pflicht und die Verantwortung von jedem, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Und aktuell ist es so, dass das Thema in der Schule nicht behandelt wird. Aber irgendwann kommt halt der Moment im Leben, wo die Schule auch gar nicht mehr für alles verantwortlich und für alles schuld ist. Und da musst du halt sagen, jetzt ist der Moment und jetzt übernehme ich auch mal Verantwortung für meine Finanzen.
Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, dass die aktuelle Situation, auch wenn sie gerade finanziell gesehen für viele echt eine Riesenherausforderung, wenn nicht sogar eine Katastrophe ist, eine große Chance sein kann, weil es vielleicht finanziell ein Wachrüttler ist, sich endlich damit auseinanderzusetzen. Was meinst du?
Definitiv. Also das glaube ich auch. Zum einen werden jetzt, glaube ich, mal die Ausgaben mehr hinterfragt, die ich überhaupt tätige. Viele, die in der Vergangenheit das Geld vielleicht für unnütze Ausgaben, viel für Konsum ausgegeben haben, die dürfen sich jetzt aktuell auch etwas mehr einschränken und auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Und ich bin auch der Meinung, der festen Überzeugung, dass dieser übermäßige Konsum halt einfach nicht glücklich macht. Wenn ich irgendwas kaufe, dann freue ich mich 10 Sekunden drüber und danach denke ich mir, ja, dann kaufe ich mir jetzt mal demnächst wieder was Neues. Das zum einen. Und zum anderen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wiederhole die Frage nochmal.
Ob du glaubst, dass es eine Chance geben kann in dieser Pandemie, dass wir uns mehr über die Finanzen Gedanken machen?
Ja, okay, perfekt. Das
Man
war
sollte seine Ausgaben überprüfen. Das ist
die.
ja schon mal ein wichtiges Learning, dass man schaut, dass wir einfach im übermäßigen Konsum
Ja.
leben und der wird ja jetzt gerade auch gebremst. Also wir
Ja.
können ja nur bedingt konsumieren, natürlich jetzt online konsumieren viele, aber vielleicht noch mal anders als, ach, wir gehen hier noch mal essen und wir gehen da noch mal was trinken und wir machen dies, wir machen das und das ist ja, Freizeit wird ja oft mit Geld ausgeben gleichgesetzt. Ah, dann gehen wir feiern, alleine was manche am Wochenende fürs Feiern ausgeben, das sind ja Summen, das ist ja unglaublich.
Das ist tatsächlich faszinierend und da kommen wir jetzt, glaube ich, wieder auch zurück zu den Basics. Immer wenn ich mit vielen Menschen über Finanzen spreche, dann kommt oft die Frage, Christian, hast du mal den einen Tipp? Diesen einen Tipp, wie ich ganz schnell Geld verdiene und wie ich schnell reich werde? Ja, habe ich, aber nicht für dich. Weil Leute, die das fragen, die haben das Prinzip halt einfach noch nicht verstanden, dass Geld nicht glücklich macht, sondern wenn ich glücklich mit dem bin, was ich tue und wirklich gut darin bin, dann kommt das Geld automatisch und dann wird das Geld, das kann man dann nebenbei machen. Das ist nämlich nicht so schwierig, wie viele einfach denken. Und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, mit diesen Grundsätzen, mit den Basics. Kann ich es denn wirklich oder kenne ich es nur? Ich hatte jetzt vor 2, 3 Wochen ein Gespräch mit einer Freundin, da kam wieder diese ähnliche Frage, ja Christian, hast du denn mal irgendwie einen Tipp für mich? So irgendwie einen Anlagentipp, ich muss doch jetzt in Aktien investieren oder Immobilien oder Kryptowährungen oder ETFs oder du weißt doch bestimmt was. Und dann sind wir mal auf diese Basics gegangen. Kennst du denn deine Einnahmen? Kennst du deine Ausgaben? Die meisten Leute haben keine Kohle, weil sie die wichtigste Formel im Finanzbereich nicht befolgen. E sollte größer sein als A. Also das heißt, deine Einnahmen sollten größer sein als deine Ausgaben. Das ist so simpel, da würde ich sagen, der Großteil der Menschen befolgt das aber nicht.
Ja.
Also ja. Entweder eine Seite, es wird zu wenig verdient oder es wird halt zu viel ausgegeben. Da musst du einfach mal überprüfen. Also auf einer Seite stimmt es halt nicht und du hast diese zwei Stellschrauben. Entweder ich erhöhe meine Einnahmen oder ich senke meine Ausgaben. Mhm. Und da ist die Frage, kennst du das oder kannst du es? Bei ihr war es dann das Thema Haushaltsbuch. Habe ich gesagt, ja, machst du denn Haushaltsbuch? Nee, aber ich weiß ja, was reinkommt und was rauskommt. Und das war dann bei so vielen Themen, so Dispositionskredit, Kontoführung, hast du ein Kontomodell? Ja, kenne ich alles. Ja, kennen und können sind aber zwei Unterschiede. Und wenn du die Basics nicht beherzt und gerade im Thema Finanzen, dann brauchst du dich nicht mit Geldanlage etc. beschäftigen. Also was bringt dir die Weite des Universums, wenn dir die Schuhe zu eng sind?
Ja, sehr schön. Kennen und können, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das hilft uns in ganz, ganz vielen Bereichen und insbesondere dann im Finanzbereich, sich das mal bewusst zu machen. Das ist sehr, sehr einleuchtend, weil ich auch oft damit konfrontiert werde, ja, diese, das kenne ich. Aber ja, kann man es denn auch, ne? Setzt man es denn wirklich um? Ja. Ne? Das ist ja, wir können uns viele Gedanken machen und tolle Ideen haben, aber wenn wir es irgendwie nicht rausbringen,
ja. Ja, und wenn ich mir auch den Speaker-Markt jetzt anschaue im Thema Finanzen, also ich bin über jeden froh, der das Thema Finanzen vermittelt, aber auch auf eine ehrliche Art und Weise. Wenn ich das höre, du wirst in 7 Jahren Millionär, du wirst Millionär mit Optionen, du wirst Millionär mit Aktien, du wirst Millionär mit irgendwelchen paraguayischen Waldfonds oder Ölfonds oder sonst irgendwas. Das finde ich halt sehr gefährlich, weil der Fokus wird halt immer nur auf eine Sache gelegt. Mhm. Und das ist halt einfach. Und egal in welchen Bereich wir schauen, wenn wir jetzt in deinen Kommunikationsbereich schauen, wenn wir in den Ernährungsbereich, Diäten schauen, die Leute wollen es ja immer einfach. Mhm. Aus dem Grund gibt es ja diese Programme in 12 Wochen zur Traumfigur. Ja, das klingt halt einfach. Ich werde in 12 Wochen, dann habe ich meine Traumfigur. Ich muss das nur durchziehen. Mhm. Oder ich muss mich halt nur mit Aktien beschäftigen und dann werde ich Millionär. Das ist halt einfach. Aber so einfach ist es dann halt doch nicht, weil es hängt ja doch irgendwie alles mit allem zusammen. Und da sollte man halt einfach aufpassen.
Wenn es so einfach wäre, wären wir ja da auch alle schon. Also, ne? Also ja. Das ist... Ich denke, dass der Schlüssel darin liegt, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Und nicht, ich meine, ich muss ja eine Idee davon haben, was sind denn Aktien überhaupt, was sind ETFs, was gibt es da, was passt zu mir, ne? Wie risikofreudig bin ich oder eben auch nicht, ne? Was bedeutet Risiko, wo steckt überhaupt Risiko drin, das sind ja so viele Fragen und ich finde, es ist ein Irrglaube, das alles wissen zu müssen schon. Ich denke, es ist eher die Idee dahinter, ich setze mich damit auseinander und sorge für Wissen für mich, weil erst, ich glaube, wir brauchen das Wissen und da fehlt es oft, wie oft ich es erlebe, dass Menschen irgendwas unterschreiben, weil irgendjemand sagt, der sehr vertrauenswürdig guckt, das ist gut für dich und damit meint er eigentlich sich, das ist gut für mich, wenn du das jetzt unterschreibst.
Ja, genau über das Thema hatten wir ja auch in unserem Podcast-Interview gesprochen. Da sind wir ja nochmal näher darauf eingegangen. Ich war ja auch jahrelang in der Bankenbranche, habe da ja selbst in der Beratung gearbeitet und ich weiß halt, wie es abläuft. Und man muss sagen, gerade oft in der Bank, Banken sind mittlerweile so standardisiert und das Ergebnis von Standardisierung ist Standard. Und du kriegst dann halt auch am Ende einfach nur Standard als Ergebnis raus. Du bekommst dann ein Girokonto, du bekommst eine Haftpflicht, du bekommst eine BU, bekommst den Standardfonds von der Hauskapitalanlagegesellschaft, bekommst noch einen Bausparvertrag, weil man das ja schon immer so macht. Aber es wird halt nicht hinterfragt, ob das Sinn macht. Und ich bin auch der Meinung, dass man nicht alles wissen muss, gerade im Thema Bereich Finanzen. Es gibt so, so viel. Und wenn man das Thema Finanzen nicht gerne mag, dann beschäftige dich mit dem, was du gerne machst. Du solltest aber zumindest so ein großes Verständnis für das Thema Finanzen haben, dass du die richtigen Fragen stellen kannst und dass du auch auf dein Gefühl hörst. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das fühlen kann, ob das eine richtige Entscheidung ist oder nicht. Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, wenn dein Banker dir, keine Ahnung, irgendeinen Fonds andrehen will und du denkst dir, nee, keine Ahnung, das fühlt sich einfach nicht stimmig an, dass du dann halt auch einfach mal auf dein Gefühl hörst und sagst, nein, also ich mache es einfach nicht. Ja. Und dafür für sich einzustehen, das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel wert.
Absolut. Wir hatten jetzt ja schon die Formel quasi, dass die Einnahmen größer sein sollten als die Ausgaben und dass man sein Konsumverhalten bewusst macht. Also was gebe ich überhaupt aus? Das ist ja auch vielen Menschen nicht bewusst. Was für einen Tipp gibst du sonst noch gerne im kleinen Finanzheimer 1 quasi mit? Was sollten die Menschen noch bewusster sich machen oder auch überhaupt wissen?
Ah, da gibt es so viel.
Zeit.
Das ist schön, perfekt. Also ich glaube, die aktuelle Situation zeigt es, Cash is King. Mhm. Immer erlebe ich das, wenn jemand, ich weiß nicht, 1.000 Euro, 5.000 Euro auf dem Konto hat, dass man gleich nach Anlagemöglichkeiten sucht. Ich kann das Geld ja nicht auf dem Konto liegen lassen, weil da kriege ich keine Zinsen. Und ich muss das Geld gleich anlegen. Ich muss jetzt in Aktien investieren, da rein, da rein, da rein. Hauptsache kein Geld auf dem Konto. Ich finde, Liquidität geht vor Rentabilität. Und es ist halt wichtig, mal mindestens die Fixkosten von den nächsten 6 Monaten zu decken. Und gerade die aktuelle Situation zeigt es ja. Was würdest du denn jetzt machen, wenn dein komplettes Geld in Immobilien ist und du kommst halt einfach nicht ans Geld ran? Also das heißt, du musst dir einen Kredit aufnehmen oder musst jetzt unter Zeitdruck die Immobilie verkaufen. Mhm. Und das Schlechteste ist, eine Immobilie verkaufen unter Zeitdruck. Mhm. Weil dann kriegst du in der Regel weniger, als sie wirklich wert ist. Und darum ist es wichtig und fundamental, dass man erstmal mindestens 6 Monate Fixkosten auf dem Konto hat. Die dürfen da auch einfach liegen bleiben, auch wenn du keine Zinsen bekommst. Weil wenn du es dann brauchst, dann bist du froh, dass du es hast. Und wenn du es nicht brauchst, fühlt es sich auch einfach gut an. Also ich gucke jeden Tag in mein Online-Banking und schaue mir meinen Kontostand an und denke mir, läuft bei mir. Das ist ein geiles Gefühl. Und so schaffen wir auch ein positives Gefühl wieder zum Thema Geld. Wenn ich jeden Tag auf mein Konto gucke und sehe, boah, da ist jetzt minus 200 Euro. Ja, was löst denn das in mir aus? Mhm. Also das behaftet das Thema Geld ja auch einfach wieder negativ. Und ich habe immer eine schlechte Einstellung zum Thema Geld. Und wenn ich eine schlechte Einstellung zum Thema Geld habe, dann bezweifle ich, dass man viel Geld haben wird. Und darum ist es für viele auch erstmal wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wie denke ich überhaupt über Geld? Wie sind meine Glaubenssätze zum Thema Geld? Und sich da halt auch einfach mal zu beobachten. Ich mache das immer mit diesem Financial Loop. Also es gibt Gedanken, die führen zu Gefühlen. Also was denke ich über Geld? Das können wir jetzt an dem Beispiel ganz schön machen, wenn ich sage, ich kann nicht mit Geld umgehen. Dann denke ich, ich kann nicht mit Geld umgehen. Was löst das denn gefühlt in mir aus? Das kann ja jeder jetzt mal selbst für sich sagen, ich kann nicht mit Geld umgehen. Also ich habe das Gefühl, das zieht sich bei mir zusammen. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Das ist halt einfach eng. Und aus diesen Gefühlen entstehen unsere Handlungen. Und tatsächlich ist es so, dass 90% unserer Entscheidungen emotionsbasiert sind. Ja. Im Nachhinein kommt ja immer die Ratio und erklärt uns, warum wir jetzt so und so die Entscheidung getroffen haben. Und aus den Handlungen kommen ja dann die Resultate. Und das ist dann der Loop. Ich habe ein schlechtes Ergebnis, das geht wieder hoch zu unseren Gedanken. Und ich kann mich bestätigen, habe ich es euch nicht gesagt, ich kann nicht mit Geld umgehen.
Mhm, genau.
Und genauso ist es ja, wenn ich dann wieder positiv denke. Ich kann mit Geld umgehen, das fällt mir leicht. Mhm. Das löst ein weites Gefühl in mir aus, ein gutes Gefühl. Daraus entstehen die Handlungen, die Resultate, ein gutes Resultat. Und dann kann ich sagen, habe ich es euch nicht gesagt, ich kann gut mit Geld umgehen. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich im Alltag auch einfach mal zu beobachten. Wie denke ich wirklich über Geld?
Richtig. Da spielt ja die gesunde Kommunikation eine Rolle, die inneren Dialoge. Ne? Das geht ja auch in uns, oh nee, schon wieder eine Rechnung. Das ist ja letztendlich, wir gehen zum Briefkasten, gucken uns die Briefe an oder öffnen unser Mailfach und da gehen ja schon innere Dialoge ab. Oh, was wollen die denn jetzt? Jetzt muss ich was zahlen oder. Und wem der Schritt vielleicht zu groß ist für, ich kann mit Geld umgehen, vielleicht einen Zwischenstep einzusetzen, ich lerne mit Geld umzugehen oder ich werde von Tag zu Tag besser. Oder, ne? Dass ihr kleinschrittig für die, wo der Sprung vielleicht zu groß ist, versucht es dann runterzubrechen, aber dass ihr euch selbst in eine gesunde und positive Richtung bewegt. Ich denke, das ist genau ein Weg. Das wird nicht von jetzt auf gleich so sein. Du stehst morgens auf und denkst dir, yes, nennt mich Mrs. Money. Ne?
Das mache ich ab sofort, Lisa.
Ja, ich freue mich auf deine nächste WhatsApp.
Kein Problem, schicke ich dir später. Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig, das in kleinen Steps zu machen, weil ich kann mich auch jeden Tag jetzt vor den Spiegel stellen und sagen, ich kann mit Geld umgehen.
Das wollte ich doch sagen.
Wenn man das nicht glaubt, das bringt halt nichts. Das ist genau, wie das in diesen ganzen Motivationsbüchern steht. Du sollst dich jetzt vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin ein Gewinner. Wenn du das nicht glaubst, dann stehst du da vor dem Spiegel und denkst dir ja auch irgendwann selbst, nein, bin ich nicht. Aber ich sage es halt einfach, weil mir das gesagt worden ist. Und da ist es, glaube ich, gut, in kleinen Steps das zu machen. Dann ist der Sprung halt gar nicht so groß. Ich stehe jetzt aktuell bei minus 200 Euro und rede mir ein, ich bin aktuell Millionär. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht.
Nee, das ist ganz, ganz wichtig. Und also ich finde es immer ein bisschen komisch, dass immer von der Million ausgegangen wird. Ne? Also auch wenn irgendwo geworben wird, ja, werde Millionär oder zur ersten Million oder wie auch immer. Für manche wäre es ja schon echt gut, wenn ich keine finanziellen Sorgen mehr habe. Oder viel wird ja auch mit finanzieller Freiheit geworben. Würde mich ja auch mal interessieren, wie wird das definiert? Weil ich glaube, es ist ja total individuell, was finanzielle Freiheit bedeutet.
Ja. Tatsächlich. Also da würde ich jetzt einmal zu meinem Podcast-Titel, du hattest den am Anfang ja auch angesprochen, nochmal zurückkommen. Da ist das Spare dich sorgenfrei. Und viele haben gesagt, ja Christian, warum überhaupt der Titel und was heißt denn sorgenfrei? Und ich gesagt, es kommt drauf an. Also Sparen verbinden ja erstmal viele mit Verzicht. Das ist es für mich nicht. Also für mich ist Sparen, jetzt mehr Freiheit zu haben, jetzt mehr Möglichkeiten zu haben, jetzt auch mehr Selbstvertrauen zu haben. Das ist überhaupt kein Verzicht. Und durch diese Ansicht bekommt man schon mal eine komplett andere Einstellung zum Thema Sparen. Und sorgenfrei, das ist ja für jeden unterschiedlich. Der eine hat schon keine Geldsorgen mehr, wenn der sein Dispo mal ausgeglichen hat. Der andere, der ist sorgenfrei, wenn er 5.000 Euro auf dem Konto hat. Und der andere ist sorgenfrei, wenn er 100.000 auf dem Konto hat. Und das kommt halt drauf an. Und das ist halt einfach sehr individuell. Und da wieder beim Thema finanzielle Freiheit anzuknüpfen, das Gefühl, aktuell will jeder finanziell frei oder finanziell unabhängig werden. Und auch das definiert ja jeder unterschiedlich. Also für mich ist es so, wenn ich meine Ausgaben durch meine Einnahmen decken kann, wofür ich nichts mehr machen muss, also durch Zinserträge, Dividenden etc., dann bin ich finanziell frei, weil ich könnte heute schon sagen, ich höre auf zu arbeiten und ich kann trotzdem meine kompletten Ausgaben bezahlen. Das funktioniert. Die Frage ist ja, was steckt dahinter, dass du finanziell frei werden willst? Mhm. Weil oft steckt dahinter, ich habe eigentlich keinen Bock mehr zu arbeiten.
Ja, genau so ist es.
Ja, und ich glaube, das sollte sich halt mal jeder bewusst machen, warum will ich wirklich finanziell frei werden? Also Ludger, mein Chef, der sagt auch immer, finanzielle Freiheit ist eine Illusion. Und ich finde, das trifft es halt so gut, weil die meisten Leute wollen finanziell frei werden, weil sie zu faul sind, weil sie keinen Bock mehr haben zu arbeiten. Und das Thema hatten wir vorhin, wenn du glücklich mit dem bist, was du tust und wenn du das gerne tust, was du machst, dann musst du gar nicht finanziell frei sein. Ja, dann musst du einen gewissen Puffer haben, falls mal sowas kommt wie aktuell, weil du dann ja auch einfach mehr Möglichkeiten hast, aber dann schreit keiner mehr nach finanzieller Freiheit. Also die Menschen, die ich kenne, die ihren Job gerne machen, davon schreit keiner nach finanzieller Freiheit.
Ich glaube tatsächlich auch, wenn du tust, was du liebst, ne? Wenn du für dich so deinen Weg gefunden hast, dann ist der Fokus auch gar nicht mehr so auf dem Geld, weil ich glaube, viele, die sich selbstständig machen, gehen vielleicht dann mit der Erwartung rein, okay, so und so viel, dann verdiene ich das und dann verdiene ich dies und jenes und es steht immer das Geld im Fokus. Sobald das Geld nicht mehr im Fokus steht, läuft. Kann das sein? Oder sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, viele sehen das Thema Geld halt einfach zu krampfhaft. Und ich glaube, wenn man hier auch wieder die Basics einfach erstmal beachtet, dann kann es halt auch einfach erstmal leicht sein. Mhm. Also wirklich erstmal monatlich Geld auf die Seite zu legen, mir ein finanzielles Polster zu schaffen, keine Konsumschulden zu machen. Dispositionskredit können wir ja auch gleich nochmal ansprechen. Das ist so ein Bullshit, dass die Leute überhaupt einen Dispositionskredit haben, auch wenn sie ihn gar nicht in Anspruch nehmen. Und das Thema nicht so krampfhaft zu sehen, es einfach zu machen und erstmal eine Basis zu schaffen. Und wenn dann Geld da ist, dann kann man immer noch mal über das Thema sprechen. Mhm. Aber weil die Leute haben halt immer dieses Gefühl, ich muss was machen. Nein, musst du gar nicht. Du musst halt überhaupt nichts machen. Du musst das Richtige zum richtigen Zeitpunkt richtig machen. Und wenn du dich selbstständig machst, dann geht es halt auch erstmal darum, dir eine finanzielle Basis zu schaffen. Absolut. Weil irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, so, jetzt will ich erstmal Geld haben. Jetzt kriege ich erstmal Steuern und dann kriege ich für das kommende Jahr auch nochmal eine Steuervorauszahlung. Und dann denken sich auf einmal viele, habe ich nicht. Ja, das Finanzamt lässt aber schwierig mit sich verhandeln. Und dadurch ist es halt wichtig, die Basis erstmal zu schaffen. Alles andere kommt später. Also man muss nichts machen.
Mhm. Wenn du, wenn wir über das Thema Sparen sprechen, das fand ich ganz interessant. Wie, wenn jemand zum Beispiel jetzt noch nichts spart, welchen Start würdest du da empfehlen?
Es kommt drauf an. Bei vielen ist es so, ich vergleiche das immer gerne, wenn ich bisher noch überhaupt keinen Sport gemacht habe. Mhm. Dann setzen sich viele zum Jahresanfang den Vorsatz und sagen so, ich habe jetzt bisher gar keinen Sport gemacht, ich mache jetzt 6-mal die Woche Sport, mindestens 2 Stunden am Tag. Mhm. Denke ich mir, sportlich. Das wirst du vielleicht die erste Woche durchziehen. Denk mal so, ab der 2. Woche fällt es dann vielleicht einmal aus und wenn es einmal ausgefallen ist, dann fällt es nochmal aus und dann irgendwie einen Monat später machst du halt gar keinen Sport mehr. Also das Ziel darf nicht zu hoch sein und darum empfehle ich beim Sparen auch mit einer Summe einfach erstmal zu beginnen, die du auf jeden Fall schaffst, auch wenn du denkst am Anfang, boah, das ist jetzt aber vielleicht doch echt wenig. Keine Ahnung, 20 Euro monatlich, ja, schaffe ich auf jeden Fall. Ja, ist gut. Ist ja gut, wenn du es auf jeden Fall schaffst, dass du erstmal eine Gewohnheit entwickelst, ja, ich spare. Und wenn du dann nach einer gewissen Zeit merkst, ja, easy, dann stock doch erstmal auf. Aber Hauptsache, diese Gewohnheit erstmal zu etablieren, ich fange überhaupt an zu sparen. Weil wenn du jetzt sagst, ich verdiene 1.000 Euro im Monat und spare jetzt 500 Euro. Ja, das mag vielleicht mal für einen Monat funktionieren, aber spätestens im 2. Monat funktioniert das nicht mehr. Und dann verbindest du ja Sparen auch wieder mit was Negativem. Du verbindest Sparen wieder mit Einschränkungen. Ja, ich muss mich jetzt da einschränken und da einschränken und da einschränken. Und mir bleibt ja gar kein Geld mehr zur Verfügung. Und da kommen wir zum Thema Kontenmodell. Sich einfach wirklich sein eigenes individuelles Kontenmodell zu basteln. Ich habe ein Sparkonto, es ist wichtig, dass das separat ist. Für die Leute, die immer ans Konto gehen, das Konto am besten bei einer anderen Bank eröffnen. Ah. Dann geht ein Dauerauftrag hin, dann sehe ich das Geld auch gar nicht. Und dann gehe ich da auch nicht dran. Für die Leute, die dann immer noch dran gehen, Karte durchschneiden. Und dann.
Okay.
Also ans Sparkonto.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das einfach heute wird. Ne? Ich habe euch nichts versprochen.
Aber das ist eine Regel. Ans Sparkonto geht man nicht dran. Mhm. Weil hier ist es auch so, wenn du einmal ans Sparkonto rangehst, dann denkst du dir wieder, oh, da liegt ja Geld. Da kann ich ja eigentlich wieder rangehen.
Ausnahmsweise. Das ist jetzt genau. Nur einmal. Wir verarschen uns ja auch selbst. Wir verhandeln ja mit uns. Ne? Und dann haben wir das Gefühl, ich nehme mich selbst gar nicht ernst. Das macht ja was mit uns. Ach, ja. Ich bin so inkonsequent. Ja, beweist du dir ja selbst. Ne? Und da, auch wenn es 5 Euro sind, 10 Euro, 20 Euro, steigern kannst du es immer noch. Fang erstmal easy an und sei stolz auf dich. Oder halt, ich mache das jetzt 5 Monate und nach 5 Monaten schreibe ich mir einen Kalendereintrag und guck mal, habe ich es geschafft? Oh cool, kann ich vielleicht erhöhen. Motivier dich doch selbst.
Ja, genau. Das ist mega. Und dann zum anderen, also neben dem Sparkonto, dann noch ein Spaßkonto zu haben, weil viele sagen immer, ja, wenn ich spare, dann kann ich mir nichts mehr gönnen. Dann kann ich nicht mehr feiern gehen und 100 € am Wochenende ausgeben, wenn ich mal in einen Club gehe. Ja, doch, kannst du. Du musst es halt vorher einfach definieren. Du hast dein Hauptkonto und dann mehrere Unterkonten, wo ein Dauerauftrag drauf geht. Sparkonto, da gehst du eh nicht dran. Und dann hast du vielleicht auch ein Spaßkonto, wo du dir Betrag X überweist. Und das Geld kannst du dann halt auch einfach verprassen. Und dann muss man sich auch nicht mehr einschränken. Außer das Geld ist nach den ersten Wochen Feiern weg, aber dann solltest du vielleicht erstmal was anderes überdenken als das. Und beim Kontenmodell kommt es halt auch einfach immer drauf an. Da gibt es ja auch, es gibt ja das 12-Konten-Modell, es gibt das 7-Konten-Modell, 3-Konten-Modell und jeder sagt, meins ist das richtige Kontenmodell. Finde ich immer, nö. Es ist halt einfach individuell.
Das ist
Also
wie
ich kenne Menschen.
Kommunikationsmodelle.
Ja, genau, das ist es. Aber das ist halt wieder nicht einfach. Individuell ist nicht einfach. Also es ist ja einfacher, wenn ich sage, es gibt das perfekte Drei-Konten-Modell. Ja, und dann setzt der eine das um und denkt sich, ja, aber irgendwie fehlt mir jetzt noch was. Also ich hätte jetzt gerne noch mal ein Weiterbildungskonto, wo ich 100 € im Monat drauf spare und davon bezahle ich meine Seminare. Oder ich hätte jetzt gerne ein Steuerkonto. Oder ich hätte gerne noch mal ein Konto mit meinem Ehepartner zusammen oder sonst was. Also da sollte man für sich wirklich individuell prüfen, was passt denn wirklich für mich und was passt auf meine individuelle Situation.
Sehr schön. Also, wir hatten jetzt Einnahmen, Ausgaben mal checken, dann sparen, easy anfangen. Also das mit der Karte durchsteigen, finde ich ja geil. Und noch einen dritten Punkt. Was denkst du, was ist noch wichtig?
Also ich finde es immer wichtig, am Monat Anfang zu sparen, um da nochmal anzusetzen beim Thema Sparen. Gibt ja diese Aussage, ich spare das, was am Monatsende übrig bleibt. Ja, in der Regel bleibt da nichts übrig. Deshalb am Monatsanfang Dauerauftrag einrichten auf ein separates Konto, dann ist auch alles gut, weil dann planst du mit dem Geld nicht mehr. Und dann gibt es eine andere Aussage immer noch, ich fange dann mit dem Sparen an, wenn ich mal mehr verdiene. Ja, das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich fange dann mit Sport und gesunder Ernährung an, wenn ich 20 Kilo abgenommen habe. Es wird halt nicht funktionieren. Also sorry, du musst halt dich erstmal gesund ernähren und Sport machen, um überhaupt abzunehmen. Und genauso ist es halt beim Sparen auch. Ich hatte Kunden, die haben 5.000, 10.000 oder 15.000 € netto verdient. Also kamen jeden Monat 15.000 € netto aufs Konto. Also ich kenne Menschen, die kommen damit aus. Die haben nichts gespart. Aber auch überhaupt nichts. Keinen einzigen Cent im Monat. Die hatten aber auch kein Geld auf ihrem Sparkonto. Lag vielleicht daran, dass sie kein Sparkonto hatten. Die hatten aber auch keine Kohle. Die hatten eher noch Schulden. Und das liegt am Parkinson'schen Gesetz. Weil man kann ja einfach jetzt mal zurückgehen in die Vergangenheit. Deine Einnahmen sind ja über die Zeit hoffentlich, wenn nicht, dann sollten wir an deiner Einnahmenpolitik auch nochmal arbeiten, gestiegen. Und dann ist es ja auch so, dass unsere Ausgaben auch steigen. Unsere Ausgaben werden immer parallel unsere Einnahmen steigen. Und wenn du jetzt nicht sparen kannst mit dem Einkommen, was du verdienst, wirst du auch nicht mit 2.000 € sparen, nicht mit 5.000, nicht mit 10.000, auch nicht mit 15.000 €. Und darum ist es so wichtig, jetzt mit dem Sparen anzufangen. Egal, wie viel du verdienst und egal erstmal, wie viel du sparst, aber Hauptsache, du schaffst dir eine Gewohnheit.
Sonst schieben wir es ja immer weiter auf. Das ist ja tatsächlich bei allen Dingen so. Ja, dann, und am 1.1., wir sind ja bald wieder so weit, dann fange ich an. Und Christian und ich erinnern dich jetzt liebevoll daran, nein, morgen. Morgen fängst du an, dir darüber Gedanken zu machen. Weil was ändert es, wenn es der 1.1. ist oder der 1.3. oder der 25.6. oder der 30.9.? Also es ist ein Tag wie jeder andere.
Ja, und wenn du morgen mit dem Sparen anfängst, dann kannst du auch gleich noch deinen Dispo löschen, weil der Dispo ist die dümmste Erfindung, die Banken, glaube ich, machen konnten. Also jetzt nicht für die Bank, sondern für den Kunden selbst. Für die Banken ist das ja ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Und dem einen oder anderen ist das wahrscheinlich aufgefallen, dein Banker wird dir immer einen Dispo anbieten. Egal, ob du einen brauchst oder nicht. Und dann kommen immer so Argumente wie, ja, wir bieten ihnen den Dispo an, weil sie sind ja ein sehr, sehr guter Kunde. Sie verdienen ja gut und darum richten wir ihnen den jetzt ein. Ja, auch wenn sie den Dispo nicht brauchen. Für den Notfall. Ja, auch wenn sie den Dispo nicht brauchen. Irgendwann, da wird mal eine Situation kommen, dann sind sie froh, dass sie ihn haben.
Und vor allem an das Sicherheitsdenken der Menschen zu gehen, ist schon fies, weil was wollen Menschen in der Regel? Sicherheit, ne?
Ja, genau, das ist es. Und die meisten haben dann tatsächlich auch diesen Dispo. Zinssätze von 10% oder weit drüber, wenn man jetzt mal überlegt, man ist durchschnittlich mit 1.000 Euro im Dispositionskredit, 100 Euro Zinsen im Monat, wenn ich das mal auf die nächsten 30, 40 Jahre hochrechne, bin ich da auch sehr, sehr schnell im vier- oder fünfstelligen Bereich. Was passiert denn aber bei uns im Unterbewusstsein, wenn wir diesen Dispo haben, aber denken, nee, ich brauche den nicht. Ich plane ja trotzdem mit dem Geld. Weil ich weiß, im Fall der Fälle könnte ich rangehen. Und auch meine Erfahrung hat es gezeigt, die Leute, die gesagt haben, die brauchen den Dispo nicht, spätestens ein halbes Jahr, Jahr später, waren die im Dispo. Und das Problem dabei ist dann ja oft, dass der Dispo noch aufgestockt wird. Du hast deine Zinszahlung und das ist dann oft ein Teufelskreis. Du kommst aus diesem Dispo nicht mehr raus. Dann ruft irgendwann der nette Bankberater an. Ja, Frau Holtmeier, ich habe gesehen, Sie sind ja jetzt schon länger im Dispo und irgendwie kommen Sie da ja auch nicht raus. Wollen wir nicht einfach eine Umschuldung machen mit einem Privatkredit? Das Schöne ist, da kann ich Ihnen noch einen besseren Zins anbieten als die 10%. Nämlich 7,99. Und ich so, oh mega, 2% gespart, Umschuldung und ich bin raus aus dem Dispo. Dann wird diese Umschuldung oft gemacht. Du trägst den Kredit auf der einen Seite ab, ja. Das Fiese ist aber, der Dispo wird nicht gestrichen. Der Dispo bleibt auf deinem Konto und wieder planst du halt mit dem Geld. Und ich kann eine Wette darauf abschließen, ein Jahr später bist du wieder im Dispo. Mhm. Und aus dem Grund ist es so wichtig, diesen Dispo einfach zu löschen und zu streichen und den überhaupt nicht mehr zu haben. Und dann halt lieber 5.000 Euro plus auf dem Konto zu haben. Mhm. Weil dann kommst du gar nicht in diese Situation, wenn mal ein Notfall ist. Dann hast du genug Kohle auf dem Konto.
Ja, also Leute, ne, kümmert euch. Ich stelle mir gerade vor, wie so Menschen ganz entspannt eben noch auf dem Sofa saßen, jetzt langsam schon sitzen und spätestens jetzt schon ihre Ordner rauskramen. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber dann haben wir einen guten Job gemacht, oder nicht?
Das wäre auch, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach anzufangen und Verantwortung für die Finanzen zu übernehmen, weil es kümmert sich keiner so gut um deine Finanzen wie du selber. Mhm. Und ja, ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man einen Berater, der einen unterstützt. Das muss dann aber auch einer sein, wo du sagst, dem vertraue ich und der weiß, was er tut. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, du musst halt immer prüfen, wer sitzt da vor dir. Also gerade hier hören ja auch viele Selbstständige zu und Unternehmer, die dann durch einen Berater im Firmenkundencenter beraten werden. Die Frage ist, kennt der mich überhaupt? Kennt der meine Situation? War der mal selbstständig, war der mal Unternehmer und weiß der, wie ich mich aktuell in der Situation fühle, wenn der Shutdown mir die Füße wegreißt? Und da entscheiden Leute über deine Existenz, die nie selber Unternehmer waren. Und darum finde ich es immer wichtig zu überprüfen, wer sitzt da vor mir. Wenn ich jetzt Millionen habe und will meine Millionen anlegen, dann will ich ja wissen, sitzt der Mensch, der da vor mir sitzt und mir was erzählt, wie ich meine Millionen anlege, hat er denn selber eine Million auf dem Konto? Oder bekommt er monatlich seine 3.000 Euro brutto und spart monatlich 50 Euro? Was nicht schlimm ist, aber dann berate ich nicht so jemanden und gebe dem den Tipps, wie der eine Million anlegen, sondern dann sollte jeder für sich selbst prüfen, wer sitzt da vor mir und weiß der, wovon ich spreche und kennt der meine Bedürfnisse.
Das finde ich so interessant, dass du das sagst, weil erstens, Banken sind ja auch nicht die Wohlfahrt, das ist ja nun auch kein Geheimnis. Und zweitens, wenn man wirklich mal in den sozialen Medien guckt, ja, finanzielle Freiheit kommt zu mir, ich bin Coach, Money, Mindset, Coach, bla 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 und werde finanziell frei. Und ich frage mich jedes Mal, bist du es denn?
Ja. Genau.
Oder hier die Millionen auf dem Konto und macht dir über Geld keine Gedanken, kauft dir dein Haus, dein Auto, dein Dings und dann denke ich mir, ob das so schlau ist, andere Geschichte. Aber hast du es denn? Hast du das bereits, was du anderen gerne vermitteln möchtest? Ja. Einfach diese Frage mal mitzunehmen, auch wenn du dir so einen Berater suchst, in welcher Form auch immer du beraten werden willst, in welchem Lebensbereich. Schau mal, was hat der Mensch denn, was er dir denn auch geben kann? Weil es ist ja letztendlich ein Austausch von Geben und Nehmen.
Ja. Mhm. Ja. Definitiv. Und ich glaube, gerade im Internet, so wie du es angesprochen hast, da predigen halt viele damit, hier, ich bin dein Geldcoach, ich mache dich finanziell frei und sind selbst im Dispositionskredit und haben Konsumschulden. Und ich glaube, da ist die Frage, die du hier mitgegeben hast, auch nochmal sehr wichtig. Also hast du das denn selbst schon erreicht? Also, weil wie soll ich jemandem was beibringen, was ich selbst noch nicht habe? Also, das ist ja total bescheuert. Aber die Frage einfach mal mitzunehmen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und wenn die Person dann wirklich Millionen auf dem Konto hat, dann soll sie es dir mal zeigen. Ich bin davon überzeugt, die Leute, die es haben, haben kein Problem damit, dir ihren Kontostand zu zeigen.
Ja, auch interessant, ja. Meine andere Frage, glaubst du, dass Geld Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat? Weil ich beschäftige mich ja viel auch mit dem Thema Gesundheit in Form von gesunder Kommunikation, weil ich glaube, dass ganz, ganz viel Einfluss auf unsere Gesundheit hat, wie zum Beispiel Kommunikation. Meinst du, Geld gehört auch dazu, dass es Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann?
Ja, definitiv. Also es ist schon mal spannend zu sehen, dass Geld das häufigste Streitthema innerhalb von Beziehungen ist, was ja auch direkten Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und wir kommen wieder auf die aktuelle Situation zurück. Ich glaube, die Folgen dadurch, dass Leute aktuell kein Geld mehr verdienen, weniger Geld verdienen, die gesundheitlichen Folgen sind deutlich höher als die Folgen, die wir durch Corona haben werden. Weil das
Ja.
macht ja was mit uns. Das macht ja nicht nur was mit uns, sondern macht ja auch was mit uns, mit unseren Familien. Da hängen ja Kinder dran, da hängen so viele andere Menschen dran. Und wenn ich kein Geld habe und jeden Tag gucken muss, wie ernähre ich jetzt meine Familie, das hat ja unmittelbaren Einfluss auf meine Gesundheit. Und das sehe ich aktuell ja als sehr, sehr gefährlich an, was da passiert.
Ja. Und ich glaube, dass so ja, den Fokus auf seine Finanzen zu setzen, ist ebenfalls ein Teil der Gesundheitsförderung. Weil das macht einen ja, also ich könnte mir vorstellen, es macht einen wirklich krank, wenn ich nicht weiß, wie ich über den Monat kommen soll. Das heißt, ja, wenn du dich um deine Finanzen kümmerst, kümmerst du dich auch um deine Gesundheit, um deine Familie, um so viele Lebensbereiche, dass wir aufhören, irgendwas isoliert zu betrachten. Weil, wenn ich auch bestimmten finanziellen Puffer habe, ich mir ja auch Gesundheitsleistung quasi einkaufen kann. Wir gehen immer davon aus, unser Gesundheitssystem, ne, das schüttet uns hier quasi alles zu, aber letztendlich ist es nicht so. Ja, die Basis, wenn überhaupt, ist ja versorgt quasi gesundheitsmäßig, aber alles, was darüber hinausgeht, liegt auch wieder in deiner Verantwortung. Das heißt, ne, auch da gibt es einen Zusammenhang, wo viele mal denken, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, sehr viel. Wie es in allen Lebensbereichen so ist. Du hast das Thema Beziehungen angesprochen, ne, aber auch wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer ich kennengelernt habe, wenn ich zum Beispiel in den Praxen bin, die sich deswegen quasi trennen und jeweils eine Praxis öffnen, weil eine Gemeinschaftspraxis, es geht wirklich ungelogen, 95% geht es ums Geld, weshalb die sich trennen.
Ja. Ja,
Streitthema
genau.
in der Geschäftsführung, Geld.
Ja, das ist es. Also das spiegelt ja auch wieder auf das Thema Beziehung ab, dass das wirklich das häufigste Streitthema ist. Und du hast ja gerade gesagt, Gesundheitsvorsorge einkaufen. Und das klingt hart, aber es ist halt etwas so, je mehr Geld habe, dann habe ich auch mehr Möglichkeiten. Ich kann mir ja zum einen qualitativ höherwertige Lebensmittel kaufen und kaufe mir nicht jeden Tag hier die Konserven. Das macht ja auch schon zum einen was mit meiner Gesundheit. Ich kann mir ja auch ja, andere Dinge einkaufen. Ich kann mal regelmäßig zur Massage gehen oder andere Dienstleistungen da in Anspruch nehmen. Aber auch das Thema Gesundheitsvorsorge, die ich mir einkaufen kann. Und hier ist auch das Thema jetzt gesetzliche Krankenversicherung. Du hast es gesagt, das ist ja nur die Basis. Und wir sehen das seit Jahren. Die Beitragssätze steigen immer weiter, aber die Leistungen werden ja immer weniger. Und hier ist es auch die Überlegung für den einen oder anderen, das ist jetzt keine pauschale Empfehlung, da kommt es auch wieder darauf an, nochmal einen Blick zu werfen in das Thema private Krankenversicherung. Weil den Tarif, den ich einmal abschließe in der privaten Krankenversicherung mit den Leistungen, ja, man wird auch Beitragssteigerungen haben, aber die Leistungen können mir nicht mehr weggenommen werden. Und wenn man mal die Beitragssteigerung von gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung gegenüberlegt, die laufen ungefähr parallel. Also die steigen gleich. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es aber so, es werden Jahr für Jahr Leistungen gekürzt. Private Krankenversicherung, deine Leistungen bleiben gleich. Mhm. Und das ist halt ein großer Unterschied. Und das spiegelt jetzt darauf wieder zurück, ich habe halt mehr Möglichkeiten, wenn ich mehr Geld verdiene. Denn es kommt ja auch nicht jeder in die private Krankenversicherung ein. Da gibt es ja auch unterschiedliche Voraussetzungen.
Ja, spannend, spannend. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, gerne. Also zum einen das Thema Wahrheiten. Ich glaube, dass es aktuell in der Situation sehr wichtig ist, aber im Finanzbereich noch sehr wichtig. Nur weil die Mehrheit sagt, es ist die Wahrheit, ist es nicht automatisch die Wahrheit. Wenn ich gerade beim Thema Altersvorsorge, ist ja für viele auch immer noch ein wichtiges Thema, zu 5 Finanzberatern gehe, könnte ich eine Wette darauf abschließen, 5 Finanzberater empfehlen eine Riester-Rente. Und dann wird man denken, ja, wenn das 5 empfehlen, dann wird es ja schon passen. Die Riester-Rente macht in 98% der Fälle keinen Sinn. Ich würde erstmal sagen, sinnbefreites Produkt. Es gibt Konstellationen, wo es Sinn machen kann. Thema Bausparvertrag, genau dasselbe. Es gibt Konstellationen, wo das Sinn machen kann. In den meisten Fällen macht es aber auch hier keinen Sinn. Also überprüfe wirklich immer das, was dir angeboten wird. Und nur weil alle sagen, es ist die Wahrheit, ist es nicht die Wahrheit. Vor vielen tausend Jahren, hunderten Jahren, da wurde gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Alle haben gesagt, ja, das stimmt. Und dann kam der eine oder andere, der gesagt hat, nee, ich glaube, die Erde ist eine Kugel. Dann haben auch alle gesagt, bist du bescheuert? Nein, nein, die Erde ist eine Scheibe. Und genau so ist es jetzt mit Riester auch. Alle sagen, boah, Riester, es ist ziemlich gut. Und der eine oder andere sagt, hä, nein, totaler Bullshit. Und deshalb wirklich mal überprüfen, was wird mir da angeboten und macht das Ganze überhaupt Sinn? Das ist Thema Nummer 1. Und Thema Nummer 2 zum Abschluss noch ist das Thema Zeit. Das hatten wir ja von vorhin schon angesprochen, weil ich mache dich in 7 Jahren zum Millionär oder in 12 Wochen zum Traumkörper oder sonst irgendwas. Gerade Thema Finanzen, da darf man Zeit mitbringen. Es gibt so ein schönes Zitat von Warren Buffett. Und das geht sinngemäß so, du kriegst kein Kind in einem Monat, wenn du 9 Frauen gleichzeitig schwängerst. Man braucht trotzdem 9 Monate Zeit. Und genauso ist es beim Thema Finanzen auch. Nur weil du ganz viel machst und da noch investierst und da und da und da, braucht es halt trotzdem einfach Zeit. Und ich glaube, die darf man sich beim Thema Finanzen nehmen, weil wenn ich die Zeit reduzieren will, erhöhe ich auf der anderen Seite gleich das Risiko. Weil wenn ich heute in eine Aktie investiere und ich weiß, ich verkaufe die morgen, ist mein Risiko, Geld zu verlieren, sehr, sehr groß. Wenn ich heute Geld in eine Aktie investiere und verkaufe die in 15 Jahren, ist mein Risiko, Geld zu verlieren, sehr gering. Mhm. Und diesen Aspekt sollte man beim Thema Finanzen immer mit reinnehmen, dass man sich Zeit nehmen darf und den Druck einfach rausnimmt.
Wundervoll. Und jeder Interviewgast bekommt von mir 3 Abschlussfragen. Und die bekommst du auch. Und der Christian kennt die noch nicht. Die habe ich ihm vorher nicht genannt. Und die erste Frage, die ich an dich habe, wenn du den kleinen Christian nochmal wieder treffen würdest, in welchem Alter auch immer, was wäre das eine, was du ihm mit auf dem Weg geben würdest, wenn es zum Beispiel um Finanzen geht? Oder generell?
Ja, höre auf, so viel Wert auf die Meinung von anderen Menschen zu legen.
Mhm. Wundervoll. Ja. Und was war, zweite Frage, das größte Learning, was du bisher so auf deinem Lebensweg hattest, auf deiner Lebensreise?
Höre auf, so viel Wert auf die Meinung von anderen Menschen zu legen.
Ja, okay. Und was glaubst du, ist so die eine Sache, die sich in unserer Gesellschaft dringend ändern müsste?
Höre auf, nein. was sich in unserer Gesellschaft ändern müsste? Ich habe aktuell das Gefühl, dass ganz viel an Menschlichkeit verloren geht. Gerade dadurch, dass die sozialen Kontakte immer mehr eingeschränkt werden. Ich habe das Gefühl, keiner darf mehr seine Meinung wirklich sagen. Es gibt nur noch die eine Seite oder die andere Seite. Es werden keine Diskussionen mehr zugelassen. Oder gefühlt Meinungsfreiheit ist zumindest in dem Thema, was aktuell diskutiert wird, ja, nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, wir dürfen wieder in unseren Alltag mehr Menschlichkeit einfach mit reinbringen und auch die andere Seite mal verstehen. Und ich glaube, das würde aktuell die Situation, die wir haben, für viele deutlich einfacher machen.
Sprichst mir aus der Seele. Sehe ich genauso. Und jetzt sitzen einige mit ihren Kopfhörern oder mit ihren Handys auf dem Sofa und denken sich, ach, dieser Christian, wo findet man mehr über dich?
Wo findet man mehr über mich? Also zum einen in meinem Podcast, du hast ja angesprochen, Spare dich sorgenfrei, also in allen Kanälen, YouTube, iTunes, Spotify, Deezer, keine Ahnung, wo noch überall, ich glaube überall, wo man Podcasts hören kann. Dann auch gerne auf Instagram, Spare dich sorgenfrei. Das sind so die Kanäle, wo ich am besten erreichbar bin, und Instagram, da antworte ich auf jeden Fall. Also wenn auch mal Fragen sind zum Thema Finanzen, dann gerne schreiben. Ich glaube, ihr habt es in dem Interview auch schon gemerkt, es kommt halt drauf an, und das Thema Finanzen ist nicht so einfach, wie es im Internet oft dargestellt wird. Oft kriege ich auch Anfragen über Instagram zum Beispiel, Christian, ich habe hier eine Riester-Rente seit dann und dann und bespare die so und so und die steht jetzt so, soll ich die behalten? Ja, es kommt drauf an. Also ich würde erstmal sagen, Riester ist ein sinnbefreites Produkt und macht in den meisten Fällen keinen Sinn. Wenn du den Vertrag aber jetzt sowieso schon hast, dann muss man gucken, ob man das intelligent so gestalten kann, dass er jetzt wieder Sinn macht. Mhm. Es gibt auch Lebensversicherungen, das noch als Abschluss, Lebensversicherung vor 2004. Wenn du die hast, dann kann die aktuell schlecht sein. Aus deiner schlechten Lebensversicherung können wir aber eine gute oder zumindest eine mittelmäßige machen. Das hängt aber nicht mit der Lebensversicherung zusammen, sondern mit deiner Krankenversicherung. Und da zeigt sich das wieder, es hängt halt alles mit allem zusammen. Und wenn du hier eine Stellschraube drehst, kann das an einer komplett anderen Stelle wieder eine Auswirkung haben. Und darum gebe ich keine Pauschalaussagen.
Das ist gut. So geht es mir auch. Der eine Kommunikationstipp. Was soll ich sagen? Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Inspiration und alles, was du mit uns geteilt hast. Und es ist eine Herzensangelegenheit, hier ganzheitlich mal in verschiedene Bereiche reinzuschauen. Und wirklich meine Herzensempfehlung, schau bei Christian vorbei, schau im Podcast vorbei, schau bei Instagram vorbei. Und all das findest du in den Shownotes. Ich liebe das sozusagen, in den Shownotes.
Darf ich das auch nochmal ausprobieren? Vielleicht das auch nochmal ausprobieren? Vielleicht mag ich das auch. Ja. Also schau in die Shownotes. Ja, okay, das fühlt sich tatsächlich...
Macht was mit einem, oder?
Ja, tatsächlich. Hm.
Christian, das war mir ein Fest. Das war mir, wie sagt man, ein Kirschenpflücken? Ich weiß es nicht. Naja, es war mir eine Freude, dass du da warst.
Es war mir auch ein Kirschenpflücken. Alles gut.
Und ich danke dir von Herzen.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Genau, das ist auch gut. Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid und vor allem mal bei Christian vorbeischaut.
Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier, Intro und Outro gesprochen Michael Helbing.